Ich werde etwas versuchen, was mir meistens nicht so gut gelingt, aber ich werde euch durch dieses Buch mal ein Stück versuchen durchzunehmen, mit euch da durchzugehen und eben die einzelnen Puzzleteile zu erklären, wie sie eben zueinander gehören und euch die, so die Gliederung von der Offenbarung deutlich machen. Letztendlich will ich es so Folgendes sagen: Es ist nicht so kompliziert, wie es oft gemacht wird. Und es ist. Es geht letztendlich um Jesus Christus und ihn als den Verherrlichten, als den Allmächtigen. Das ist die Offenbarung. Also von daher ist es einfach. Von daher, das heißt, die Offenbarung stellt uns Jesus Christus vor. Die Botschaft kennen wir, das Bild ist uns bekannt. Was schwierig ist natürlich, die einzelnen Puzzleteile dann so zu verstehen und sie so zueinander zu ordnen, das ist eine andere Sache. Aber wenn man sagt, oh, das ist so ein kompliziertes Buch, ich sage, nein, da wird uns Jesus vorgestellt. Ihn als der Verherrlichte, das ist die Botschaft. Und von daher ist das nicht so kompliziert, wie es oft gemacht wird. Kompliziert wird es dadurch, wenn man eben versucht, all dann in verschiedenen Zeitaltern und verschiedene Gerichte und all das irgendwie, dann irgendwann mal steigt man aus, so gedanklich. Von daher ist es eine Botschaft, es ist ein Thema, es ist, hat ein Ziel. In den ersten drei Kapiteln nochmal. Geht es um Jesus Christus und er ist im Zentrum der Gemeinde. Dass die Einteilung, was war, was ist und was sein wird, nicht da auch da selbst da nicht passt, ist so, dass man sagt, das, was du gesehen hast, das ist schon vorbei, was das, du siehst, das ist jetzt und was sein wird, ab Kapitel 4, das ist dann Zukunft, das kommt, liegt allein darin. Jetzt versuche ich mit euch, das im Einzelnen durchzugehen. Schaut mal, in Kapitel 1 wird es uns vorgestellt, Jesus als der, der sich in der Gemeinde wandelt. Und es ist Kapitel 1, ab Vers 9, gell? Oder aber nicht nur ab Vers 9, ab Vers 4, mit dem Gruß geht's, der Fürst, der Könige der Erde, der uns erlöst hat und all diese, er kommt, mit all diesen Begriffen. Dann wird uns vorgestellt als der Weise, als der Hohepriester, als der Redende, als der Herrschende, mit all diesen Bildern. Und wenn man in Kapitel 2 kommt, schaut mal, wie er jedes Mal sich der Gemeinde vorstellt. Das ist einfach mal da den Blick drauf werfen. Kapitel 2, Vers 1. Wie stellt er sich der Gemeinde vor? Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dass die sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Woher wissen wir das? Kapitel 1. Merkt ihr, dass diese Dinge, das sagt der, der gerade dir vorgestellt war. Das heißt, er wird erst vorgestellt und dann wird uns gezeigt, in welchem Bezug es für die Gemeinde ist. An die Ephesus erinnere, ich bin inmitten der Gemeinde. Es dreht sich alles um mich. So, von diesem Bild wird der Bezug zu dieser Gemeinde gestellt. Das heißt, diese Kapitel gehören zusammen. Die sind nicht getrennt. Das ist sehr wichtig. Durch diese Begrifflichkeiten, durch diese Themen, durch diese Worte, auf die muss man achten, werden Verknüpfungen geschaffen, werden die Puzzleteile zusammengefügt. Und da, so muss man genau hingucken, wo ist die Schlaufe so und wo ist sie so? Und wo und welche Schlaufen passen zueinander? Oder aus, versteht ihr das so? Und das erkennt man an solchen Worten, Begrifflichkeiten, Bildern, Symbolen. Guck mal in Kapitel 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, die sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig wurde. Wo lesen wir das? Genau. Das ist Vers 18. Das ist der Vers 18. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Ich war tot. Das ist die Begrifflichkeit wiederum aus Kapitel 1. Das machen wir jetzt nicht im Einzelnen, aber wir können bei jedem Send schreiben, bei jedem beim Einstieg lesen und da wird jedes Mal der Bezug genommen auf Kapitel 1. Das heißt, wir reden jetzt von dem, es sagt der, der gerade in Kapitel 1 euch vorgestellt worden ist. Okay, das gehört zusammen. Und jetzt geht man mit mir an die Enden der jeweiligen Sendschreiben. Schaut mal Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies steht. Wisst ihr, wo das steht? Offenbarung Kapitel 22. Das heißt, die Verknüpfung ist nicht. Und wir können sogar noch weitergehen. Kennt ihr auch einen Baum des Lebens, das auch in der Mitte des Gartens steht? Oh, da müssen wir das ist ja doch Mose. Das hat ja was mit diesem Baum zu tun. Und da haben sie diesen Baum verloren, wurden rausgeschmissen und am Ende hat man wieder den Zugang zu diesem Baum, zum Paradies, zum eigentlichen Paradies. So, aber in diesem Schreiben, das heißt Kapitel 2, 7, sagt schon, es spricht schon mal ein Baum an und man hat, den kennen wir. Und dann liest man weiter und dann später, 22, wird das Ganze nochmal kurz aufgegriffen und uns nochmal besser erklärt. Das heißt, Kapitel 2 hat was mit Kapitel 22 zu tun. Es wird verknüpft miteinander. Kapitel 2, Vers 11. Was sagt denn die Smyrna-Gemeinde? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nebenbei, was bedeutet diese Formulierung? Wer ein Ohr hat? Wer hat kein Ohr? Alle haben Ohren, gell? Was bedeutet, wer ein Ohr hat? Wem es gegeben ist, diese Dinge zu verstehen, der nehme es auf. Denn nicht allen ist es gegeben. Das sind geistliche Dinge. Hier geht es nicht um diese Lauscherchen, sondern wer wirklich ein Ohr des Herzens hat über diese Dinge, wem es offenbart, der bewahre und beachte, was hier gesagt ist. Also, und dann heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Wisst ihr, wo der zweite Tod auftaucht in Offenbarung? Kapitel? So, mit diesen Begrifflichkeiten, das heißt mit diesen Verheißungen und mit diesen Warnungen, werden die einzelnen Puzzleteile miteinander verknüpft. Das heißt, wenn du hier liest und sagst, ja, was ist mit diesem zweiten Tod? Dann sagt der Geist, liest weiter. Du, es gibt mehr als nur diesen Vers. Du musst das ganze Buch lesen. Und dann liest du das ganze Buch und dann sagt er, weißt du, du musst das ganze Buch lesen. Ich dachte, die Offenbarung, nein, ich meine die ganze Bibel. Liest das ganze Buch. Ja. Also, und so ist Kapitel 1 beschreibt, bis 3, 1 bis 3, es bildet eine thematische Einheit. Es ist jetzt Jesus und seine Gemeinde. Der Fokus ist auf die Gemeinde gelegt und auf die Anfechtungen der Gemeinde, auf die Angriffe der Gemeinde, auf ihr Zustand und dass Jesus sich für sie verwendet und sie heiligt und sie reinigt und sie sich ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel letztendlich auch darzustellen vermag. Okay? Das ist Kapitel 1 bis 3. Und jetzt geht es in Kapitel 4. Und im Kapitel 4 wird uns vorgestellt, warum vermag er das? Und uns wird gesagt, weil er überwunden hat und auf dem Thron sich gesetzt hat. Und dann geht man weiter, wir gucken gleich uns diesen Abschnitt genauer an, dann geht die Offenbarung weiter und sagt, ja, aber warum ist der Zustand der Gemeinde so? Warum wird eingegriffen? Und dann wird uns gezeigt, welche Mächte, welche Gewalten, welche Pforten der Hölle an der Gemeinde rütteln. Wen wird er überwinden? Und dann wird uns gezeigt, politische, wirtschaftliche, dämonische, soziale, Naturkatastrophe, alle Mächte, die da ins Wanken kommen und die Gemeinde oder dieses Unterfangen, dieses Projekt, den Bau der Gemeinde zerstören wollen und den Christus. Und das Ende ist immer, Jesus Christus ist der Sieger. All das vermögen sie nicht. Keins von diesen Dingen kann das schaffen. Uns wird uns vorgestellt, warum ist die Gemeinde in so einem Zustand? Warum muss Jesus die Heiligen reinigen? Weil das sind Mächte und Gewalten, im Spiel, die das zerstören wollen. Und darum die Perspektive, aber seid guten Mundes, ich habe die Welt überwunden. Der in euch ist es stärker als der in der Welt ist. Das ist die Botschaft, das wird uns hier gezeigt. Und so beschreibt jedes Puzzleteil einen Aspekt von dieser Herrschaft, einen Aspekt der Niederwerfung, einen Aspekt der Unterwerfung all dieser Mächte unter die Füße Jesu Christi. Und zuerst eben, also im Fokus steht, wie gesagt, die Gemeinde. Erinnert euch an die Gliederung des Neuen Testaments. Gemeinde verheißen, erlöst, gegründet, ausgerichtet und vollendet. Und so beginnt die Offenbarung, dass wie Jesus jetzt diese Gemeinde auch letztendlich vollenden wird. So ist er und die Gemeinde steht im Fokus. Also, dann gehen wir zum zweiten Puzzleteil. Schaut mal, wo dieses anfängt. Nicht bei der Gemeinde. Nicht bei der Gründung der Gemeinde, sondern es beginnt bei der Schöpfung. Es geht ganz zurück an den Anfang. Kapitel 4. Den Link habe ich vorhin vor der Pause gezeigt, ja? Die Schlaufe mit dem Thron. Durch das Thema des Thrones werden diese beiden Teile miteinander verknüpft. Ist das jetzt schon zu arg bibelschulmäßig? Ist das, ne? Ist das okay? Ich will euch einfach diese herrlichen Dinge zeigen und die Verbindungen. Okay, super. Also, jetzt auf mehrere Dinge möchte ich euch hinweisen. Versucht mir da mit mir einen Weg zu gehen. Wenn ich euch verliere, schreit, dann halte ich an, weil auf diesem Berg kann man auch einige verlieren, wenn man zu schnell da aufsteigt und die Höhenluft zu dünn wird. Okay? Also dann schreit kurz und wir machen dann, gehen wir ein paar Schritte zurück. Ab hier, nach der Theorie der Dispensationalisten, gilt ab jetzt, ab hier ist nicht mehr uns. Ab hier ist das jetzt alles Zukunft. Die Gemeinde ist vorher schon entrückt. Zwischen Kapitel 3 und 4 ist Jesus gekommen, hat die Gemeinde entrückt. Und dann ab jetzt beschreibt das die Trübsalzeit bis Kapitel 22. Und dann, also eigentlich 21, Kapitel 20 ist das tausendjährige Reich, ein Kapitel, und dann das Ende. So, das ist die Theorie, wie die Dispensationalisten die Offenbarung auslegen. Und begründen unter anderem, das heißt, hier kommt ein Rieseneinschub. Das heißt, zwischen Kapitel 3 und Kapitel 4 dauert die Zeit schon wie lange? Mindestens 2000 Jahre. Okay? Also mindestens. Wir wissen, vielleicht dauert es ja dann noch länger. Jetzt, wenn man da annimmt, dass es wirklich so ist, ja, weil zwischen der Zeit in Laodicea, die damals in Kleinasien war, und dem, was Johannes sah, jetzt sieht und das, was danach kommen wird, ist nach der Theorie eine Riesenzeitlücke und dann irgendwann wird es stattfinden. Jetzt achtet mit mir und lest mal Vers 4. Über Kapitel 4 haben wir ja in der letzten Predigt im Februar ein bisschen, da habe ich euch ja schon ein bisschen mit hineingenommen. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Was sieht er also? Er bekommt einen Blick in den Himmel, in die geistliche Realität. Vorher haben wir was gesehen, so ein Bild auf der Erde, die leidende Gemeinde auf der Erde. Aber was jetzt bekommen, ist jetzt die geistliche Realität im Himmel. Und also nach diesem sah ich, jetzt frage ich euch, was bedeutet nach diesem? Wann war das nach diesem? Ich hoffe, ihr könnt mir gedanklich jetzt mitgehen. Also, er sieht was? Er sieht die erste Schau, die Posaune wird gesprochen und er muss schreiben. Dann sieht er die sieben goldenen Leuchter und schreibt von den sieben Gemeinden. Okay? Und nach diesem sah ich einen Himmel. Wie viel Abstand ist zwischen der Schau der sieben goldenen Leuchter und dieser Schau in den Himmel? Wie viele Jahre sind da vergangen? Gar nicht. Ja, weil das hat er vor 2000 Jahren geschrieben. Versteht ihr? Er sagt, und nach diesem sah ich. Sah er erst nach 2000 Jahren, was er da sah? Nein, dann hätten wir das ja nicht mal, oder? Das heißt, nach diesem, das heißt, er hat etwas gesehen und unmittelbar danach hat er das nächste gesehen und hat es aufgeschrieben. Soweit logisch, oder? Okay, das ist wichtig. Das ist wichtig, weil das heißt, nach diesem ist die Zeitspanne unmittelbar danach. Das heißt, einfach von der Reihenfolge. Jesus hat ihm erst das gezeigt, dann hat er ihm das gezeigt, eine Drehscheibe weitergedreht, dann das gezeigt. Und dann dreht er jetzt nach diesem das nächste Bild ihm vor, sozusagen. Versteht ihr? Und jetzt lesen wir weiter. Und ich sehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune. Wann hat er sie gehört? In Kapitel 1. Merkt ihr, dass das wiederum verknüpft ist miteinander? Die mit mir redete, sprach, komm herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und nach diesem geschehen muss, das ist dann ein Einschub von 2000 Jahren. Jetzt versucht mit mir logisch nachzudenken. Wenn das erste nach diesem unmittelbar danach war, wieso soll das zweite nach diesem geschehen muss, 2000 Jahre später sein? Könnt ihr mir folgen? Grammatikalisch ist, und nach diesem sah ich das Gleiche, was nach diesem geschehen muss. Ich zeig dir, was... Du hast dieses Bild gesehen und ich zeige dir jetzt ein neues Bild. Und man sagt, aber nach diesem, er hat es gleich gesehen, aber nach diesem ist eine Zeitlücke von über 2000 Jahren. Versteht ihr die Argumentation beziehungsweise von meiner Seite die Unlogik, die dahinter steckt? Diese beiden nach diesem, die sind identisch. Grammatikalisch sind sie identisch. Man kann nicht sagen, nach diesem ist unmittelbar, aber nach diesem sind 2000 Jahre. Das ist keine saubere Bibelarbeit, nach meinem Verständnis. Das ist das Erste. Also, das heißt, Johannes bekommt einfach die Drehscheibe weitergedreht und er bekommt nach diesem ein neues Bild. Ich zeige dir, welches Schauspiel jetzt beginnt, welches Bild, welche Ereignisse ich dir jetzt zeigen werde. Die müssen auch noch kommen. Die musst du dir auch noch anschauen. Das ist noch nicht alles, was du gesehen hast. Das war der erste Anfang. Oh, echt? Ja, lass uns mal nach diesem auch noch was schauen. Ja, gerne. Wir lieben ja Folgen, gell? Wenn wir eine gesehen haben, wollen wir die nächste sehen. Wir wollen wissen, wie es ausgeht. Deswegen predige ich ihn rein. So garantiere ich, dass die Leute kommen, weil sie wollen wissen, wie geht es weiter. Also, wie geht es weiter? Und er bekommt also das zweite Bild. Was muss jetzt geschehen? Und er sieht diesen herrlichen Thron. Und er sieht den Schöpfer. Das heißt, das Ganze beginnt jetzt bei der Schöpfung. Es hat wieder einen Anfang. Aber der Anfang ist nicht bei der Gemeinde, sondern er geht jetzt komplett zurück und beginnt bei der ganzen Schöpfung. Und er stellt den Schöpfer vor. Wie er uns vorgestellt wird, darüber haben wir, wie gesagt, im Februar schon ein bisschen nachgedacht. In der Sonntagspredigt, wer es noch nicht gehört hat, auf der Homepage von euch steht es drauf, könnt ihr gerne nachhören. Wie Gott als der Schöpfer vorgestellt wird und angebetet wird, als heilig, 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 der da ist, der Allmächtige. Und warum wird er angebetet? Weil er alle Dinge erschaffen hat, Vers 11. Um seines Willens wurde alles erschaffen. Das heißt, Gott wird erstmal vorgestellt als der Schöpfer. Er wird vorgestellt als der, bei dem alles den Anfang hat. So. Dann, und dieser Schöpfer sitzt auf dem Thron. Und dieser Schöpfer übergibt dem Sohn den Thron. Aber wie kann dieser Sohn die Schöpfung antreten, die Thronschaft antreten? Wie kann er die Herrschaft antreten? Er muss sich als würdig erweisen. Das hat er ja gesagt. Wie ich würdig erwiesen worden ist. Und jetzt wird uns beschrieben, wie er sich würdig erweist. Das ist Kapitel 5. Kapitel 5. Und ich sah inmitten der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht, gell? Ich glaube, nur Kapitel 4. Okay, jetzt lass uns das kurz anschauen. Und ich. Ja? Oh, wunderbar. Wunderbar. Also, und er sieht, also sah er den, der auf dem Thron saß und seiner Rechten eine Buchrolle hat. Wenn jemand auf dem Thron sitzt, heißt er regiert. Und wenn jemand etwas in der Rechten hat, dann heißt es in der ausführenden Hand. Und er hat eine Buchrolle von innen und von außen beschrieben. Was bedeutet das? Es ist der Ratschluss Gottes. Es ist der Plan Gottes. Und mit 7 Siegeln versiegelt. Wer hat die 7 Siegel versiegelt? Gott. Okay? Wem gehören die 7 Siegel? Ihm. Wer hat sie geplant? Er. So wichtig. Was heißt, warum versiegelt? Das heißt, niemand kann hingehen und sagen, also ich hätte gern mal ein bisschen mehr drin oder das gefällt mir nicht, das streiche ich mal aus deinem Plan. Das ist schön, dass dein Wille ist, aber ich hätte gern die Weltgeschichte etwas anders. Ich hätte gern die Heilsgeschichte etwas anders. Es ist versiegelt und niemand kann sie öffnen und niemand kann sie brechen und niemand kann es neu schreiben und niemand kann sagen, das machen wir aber anders. Niemand. Warum ist sie beschrieben von innen und von außen? Weil es da keinen Platz gibt für Zusätze. Das heißt, es ist fertig. Da kann man nicht nur Kapitel... Ah, oh Mann, ist ein bisschen schiefgelaufen das mit den Menschen. Dann schreiben wir mal um. Oh, schiefgelaufen mit Israel. Dann schreiben wir mal um und machen wir einen Einschub von 1000 Jahren, 2000 jetzt mindestens von der Gemeinde. Schreiben wir ein bisschen die Geschichte um. Das heißt, dieser beginnt bei dem Schöpfer Gott. Und dieser Gott hat einen Ratschluss gefasst. Und der ist fertig. Da gibt es nichts mehr. Der ist fertig geschrieben. Vorne und hinten. Da gibt es keinen Platz für Einschub. Versteht ihr das? Und dass das fertig geschrieben ist, wurde versiegelt. Und dann ist Johannes auf der Suche und überlegt. Und sucht. Wer könnte das so ausführen, wie Gott es geplant hat? Er ist auf der Suche. Lesen wir ab Vers 2. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen? Das heißt, wer kann dieses Buch öffnen und es lesen, verstehen, begreifen und das, was Gott geplant hat, ausführen? Brechen, lesen, verstehen, und dann es machen. Also wer kann den Plan Gottes ausführen? Das ist die Frage. Und dann sucht Johannes, Vers 3. Und niemand im Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Schaut mal, niemand konnte es öffnen, noch es anblicken, nicht mal einen Blick darauf werfen. Bitte? Hineinblicken. Bleibt sich gleich. Aber anblicken, also es anschauen, anblicken, hineinsehen, es lesen, es verstehen. Das heißt, niemand kann, niemand hat weder ein Engel, noch ein Geschöpf auf der Erde, noch ein Geschöpf im Himmel, ist in der Lage, den Willen Gottes zu verstehen. Das ist das Gleiche, wenn ich euch jetzt, wer kann von euch Chinesisch? Okay, wenn ich euch ein chinesisches Buch legen würde und sage, hier, lies mal und mach mal. Hey, kann ich nicht verstehen. Im Prinzip das. Okay? So, und stell dir vor, Johannes sucht und es gibt niemanden, der den Ratschluss Gottes ausführen könnte. Katastrophe. Das füllte auch und darum weinte. Und Vers 4. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und es anzublicken. Also hineinzuschauen, es zu lesen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, sieh, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Es hat überwunden. Es gibt jemanden, der würdig erfunden wurde, weil er etwas getan hat, woran man gemerkt hat, er ist in der Lage. Wer ist das? Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Wer ist das? Jesus Christus. Als er Mensch geworden ist und hineingeboren worden ist in die davidische Linie, ist er Mensch geworden, das Leben gelebt, gestorben, begraben, auferstanden und zu Rechten Gottes sich hingesetzt. Dadurch hat er erwiesen, dass er würdig ist. Er ist in der Lage, das auszuführen, was der Vater will. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, hat er gesagt. Und würdig, wie viel hat er gekämpft? Ihr kennt den Kampf in Gethsemane, den er Blut schwitzte. Das ist ein Phänomen, das die Ärzte kennen. Das heißt, er hatte so einen Kampf, so eine Angst, dass Blutäderchen platzten und mit Blut vermischt schwitzte. Ich glaube, keiner von euch hat je solche Ängste ausgestanden und solche Kämpfe ausgeführt wie er. Und in all dem war er ohne Sünde. In all dem hat er den Willen des Vaters vollbracht. Und darum hat Gott ihn erhöht und ihn über alle Namen gesetzt. Jedes Knie muss sich ihm beugen. Warum? Weil er überwunden hat. Den Tod, die Sünde und wen? Den Teufel. Dadurch hat er es würdig sich erwiesen. Er kann das. Er kann die Herrschaft ausführen. Er kann die Macht antreten. Und das passiert. Also es, und wer ist es? Es ist der König. Es ist der Davidit. Es ist der Christus. Es ist der verheißene Messias aus dem Alten Testament. Dazu heute Abend mehr. Dazu heute Abend mehr. Dann lade ich euch schon herzlich ein. Wir werden da diese Linie nachgehen. Diese Linie nachgehen. Bis 1. Mose 3, Vers 15. Werden wir uns das Ganze anschauen. Was hat es mit diesem Davidit hier zu tun? Auf jeden Fall, er hat es überwunden. Und das ist die Würdigkeit, Vers 6. Und ich sah, was Johannes hört, oh, weine nicht. Und dann sucht er und er will diesen Löwen sehen. Und da sieht er das Lamm, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und ich sah inmitten des Thrones der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Ein Lamm stehen wie geschlachtet, was bedeutet das? Er steht, aber wie geschlachtet. Es hat eine Wunde, aber es liegt nicht da, es steht. Das heißt, es ist lebendig. Lebendig geworden. Das heißt, es ist die Rede von was? Von der Auferstehung Jesu, richtig? Und jetzt habe ich eine Frage. Wird das erst passieren oder ist es schon passiert? Ist passiert, gell? Ist es gut? Voll gut. Das ist das Beste, was es gibt. Jesus ist schon gestorben, auferstanden. Ja, wenn das aber schon passiert ist, Kapitel 5, ab Vers 6. Um was geht es da? Zukunft oder Vergangenheit? Dann ist das ja schon geschehen. Wie kann das aber Kapitel 4 Zukunft sein, wenn hier von dem Tod und der Auferstehung Jesu die Rede ist? Wie kann das erst in der Zukunft sein, wenn das schon geschehen ist? Hier wird uns etwas beschrieben, der Anfang der Schöpfung und dann die Schöpfung und die Erlösung. Hier wird beschrieben, was schon geschehen ist. Kapitel 4, Kapitel 5 beschreibt uns, was geschehen ist und ist jetzt, nicht erst, was sein wird. Oder? Könnt ihr mir soweit folgen? Und von der Argumentation, Kapitel 4 und 5 kann nicht Zukunft sein. Es ist Vergangenheit und Gegenwart. Weiter geht's. Dann heißt es, und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte und die sieben Geister Gottes, die sieben Geister Gottes. Es hat sieben Hörner. Wie viel Hörner hat ein Lamm? Eigentlich gar keins. So. Aber das hat ja sieben, das ist ein komisches Lamm. Oh ja, dann verstehen wir, dass wir das nicht buchstäblich auslegen müssen, gell? Sondern dass es wiederum ein geistliches Bild hat. Für was stehen Hörner? Für Macht und Herrschaft. Und wenn er sieben Hörner hat, wie passt das alles auf den Kopf, gell? Sieht aber komisch aus. Ja. So, keine Angst, Jesus ist weder ein Lamm, er hat weder Hörner, sondern das heißt, seine Herrschaft ist eine ganzheitliche Herrschaft. Sieben steht für ganz. Vollkommen ist zehn. Sieben ist ganz. Seine ganze Herrschaft. Er übt die ganze Herrschaft Gottes aus, die Gott ihm gegeben hat. Alles hat er unter seine Füße gebracht. Das ist das Bild. Das ist das Bild. Und wie übt er diese Herrschaft aus? Und er hat sieben Augen. Jetzt wird das Lamm immer merkwürdiger, immer gruseliger, gell? Freunde, und das ist der Punkt, wenn wir die Offenbarung lesen und so lesen, wie manche uns vorschlagen, wir müssen das buchstäblich alles lesen, dann ist das ein sehr gruseliges Buch. Kein Wunder, dass viele Christen damit nichts anfangen können, weil sie sich solche Bilder vorstellen. Jesus mit brennenden Augen, Schwert im Mund, Hörnern sieben und komisch sieben Augen. Für was stehen Augen? Kenntnis, Wissen. Er schaut alles, er sieht alles. Und wieso sieben? Ganz. Aber wie kann er das? Durch was herrscht er und sieht er alles? Weil er alles sieht, die ganze Schöpfung sieht. Weil das alles von ihm wie ein gläsernes Meer ist, das ist durchschaubar, durchsichtbar. Wie kann er das? Wie? Durch seinen Geist. Und da wird beschrieben, wie heißt er? Siebenfache Geist. Sieben Geister Gottes. Ah, Gott hat sieben Geister. Nein. Eine Hand bleibt hier und eine Hand geht mit mir in Jesaja 11. Jetzt zeige ich euch, dass wenn man das Alte Testament mal gelesen hat und das verstanden hat, dass man später in der Offenbarung weniger Schwierigkeiten hat. Jesaja 11, ab Vers 1. Und jetzt achtet auf die Worte, die ebenfalls wie Puzzleteile das verlinken hier mit der Offenbarung. Und ein Spross wird hervorgehen. Kommt euch das vor, bekannt vor? Haben wir das gerade gelesen? Der Spross, weil nicht sie, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, eine Wurzel Davids, das kann man auch ein Spross Davids. Also ist die Rede von ähnlichen Dingen, richtig? Also, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Stamm Isais. Merkt ihr, das ist, Isai war wer? Der Vater von David. Es dreht sich, es wird das Gleiche gesagt. Und dann? Und ein Schössling aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, der Weisheit, der Geist des Verstands, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht. Und jetzt zählt man, wie oft, wie viele Eigenschaften bezeichnet werden. Es sind sieben. Und jetzt wisst ihr, warum der siebenfache Geist. Weil das beschreibt den Umfang, den ganzen, also den, das ganze Wirken und den ganzen Ausmaß des Wirken des Geistes auf den Messias. Okay? Wenn wir Jesaja 11 gelesen haben und aufmerksam gelesen haben und gesehen haben, oh, der Geist wird mit 7 Eigenschaften bezeichnet und dann in Offenbarung wir lesen, wird der Geist als der 7-fache Geist bezeichnet, dann wissen wir, ach, warum wird er gesagt? Ja, weil er der Geist der Weisheit ist, der Geist des Herrn, der Geist des Verstandes und so weiter, des Rates und so. Okay? Es ist eine Umschreibung des einen Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay. Die letzten Minuten. Und dann geht es Folgendes. Also, er ist geschlachtet, er steht da vor dem Thron, inmitten des Thrones, das heißt, wir sind bei der schon Auferstehung, richtig? Er ist beim Thron angekommen, Himmelfahrt. Nun nebenbei, darüber predige ich morgen im Gottesdienst. Und dann geht es weiter. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten an jeder Harfen goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestertum gemacht. Hat er sie gemacht oder wird er sie machen? Hier steht gemacht. Zu einem Königtum und Priestertum gemacht. Durch was? Durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Durch sein Blut. Okay? Und sie werden über die herrschen, über die Erde herrschen. Sie werden über die Erde herrschen. Ja, wann? Ja, wenn das tausendjährige Reich anbricht. Hier steht das nicht, gell? Nee. Sondern wann? Ja, wenn der ist gestorben, er ist auferstanden, er hat die Herrschaft bekommen und er baut sein Reich. Das ist, was ich lese hier. Aber wie? Du bist würdig, was zu tun? Jetzt ist ganz wichtig, was? Die 7 Siegel zu brechen. Richtig? Und jetzt geht man in Kapitel 6. Also, ich versuche nicht zu ins Detail zu gehen, einfach euch da ein bisschen mitzunehmen. Ja? Kapitel 6. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegel öffnete. Also, wer bricht die Siegel? Und was geschieht? Eines von den lebendigen Wesen, wie er mit einer donnernden Stimme sagen, komm und siehe ein weißes Pferd, und er darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus siegend, um zu siegen. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, nämlich es das Lamm, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und er darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sagen, ein Maß Weizen für einen Denar und 3 Maß Gerste für einen Denar. Und dem Öl und dem Wein füge kein Schaden zu. Und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. lebendigen Wesens sagen, komm, und ich sah und sieh ein falles Pferd, und er darauf saß, dessen Name ist der Tod, und der Hades folgte ihm. Und ihm wurde Macht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, mit dem Hunger und mit dem Tod und durch den wilden Tiere der Erde. Katastrophe, gell? Ah. Wer bricht die Siegel? Das heißt, wer macht das? Jesus. Wer lenkt die Geschichte? Jesus. Wenn Katastrophen passieren, wie wir jetzt sie im Einzelnen deuten, das werde ich jetzt nicht tun. Ich werde mich zurückhalten. Ich weiß, dass es spannend und interessant und wichtig ist. Ich weiß. Aber bevor wir ins Detail gehen, bevor wir an den Äpfel knabbern und riechen, sollten wir den Stamm im Auge haben. Okay, das ist. Ich weiß, ich verlange euch viel Geduld ab, aber das ist gute Übung. Das ist nichts Ungeistliches. So, der Punkt ist der, Jesus bricht jedes einzelne Siegel und als er es bricht, das heißt, er erlaubt es. Und dann sagt er dem Engel, okay, das darf jetzt passieren. Und dann sagt der Engel, komm. Und dann geschieht das, was da geschieht. Was ist die Hauptaussage? Wer sitzt inmitten des Thrones? Wer regiert? Wer regiert über die Geschichte? Und Freunde sagen mir, Willi, guck mal, Katastrophen, Tod, Gewalt, wirtschaftliche Zusammenbrüche, all das. Ja, wo ist Jesus? Und wisst ihr, was ich antworte? Hast du nicht gelesen? Ja, weißt du nicht, dass Jesus das bricht? Weißt du nicht, dass das Gericht ist? Es ist nicht etwas, wo man sagt, ja, wo ist Jesus? Ja, genau das ist er. Denn er erlaubt es. Er regiert dadurch und mitten in diesen Dingen. Es ist nicht alles außer Ruder. Es ist nicht alles außer Kontrolle. Als Jesus in der Bergpredigt, auf dem Ölberg die Endzeitrede spricht, und dann sagt er, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht verwirren. Und es werden Kriege und Kriegsgeschehen und es werden Verfolgungen und die müssen sterben. Das alles muss sein. Verwundert euch nicht, das muss geschehen. Das heißt, es steht auf dem Plan Gottes. Daher, ich will jetzt positiv euch darauf, wenn das, was hier geschieht, unter der Herrschaft und Souveränität Jesus geschieht, brauchen wir Angst zu haben. Nein, wenn mein Herr darüber wacht, warum sollten wir uns fürchten? Wir gehören doch ihm. Es sei denn, wir gehören ihm. Darum ist es gut, wenn wir ihm gehören. Wir haben nichts zu befürchten, weil die Herrschaft über diese Schöpfung, während Kapitel 1 bis 3 hat uns gezeigt hat, auch wenn es mit euren sichtbaren Augen um die Gemeinde es schlecht steht, wisst ihr, wer trotzdem über sie regiert? Wenn es mit euren sichtbaren Augen, mit der Welt schlecht steht, wisst ihr, wer über sie regiert? Das ist die Botschaft der nächsten Kapitel. Versteht ihr das? Wie? Im Einzelnen? Das muss man sich anschauen. Was bedeuten die Reiter? Und was? Ich weiß, aber nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Auch im persönlichen Studium. Verliert euch nicht in Details, wenn ihr das Bild nicht habt. Weil das Bild bewahrt euch die Detail, von Missdeutungen, von Detailfragen. Ich mache mal ein Beispiel. Ist der erste Reiter gut oder schlecht? Ja, die einen sagen gut, die anderen sagen schlecht. Ja, wer hat jetzt recht? Ich sage, das Bild hat recht. Das heißt, das muss man ins Ganze einbetten. Dann, das gibt mir die Richtung, liege ich da richtig oder falsch. Sonst kann ich, versteht ihr? Aber bevor ich erst darüber rede, müssen wir das ganze Bild vor Augen haben. Absolut wichtig, dass wir da Klarheit haben. Und da sind übrigens nur 4 Reiter, gell? Nicht 7. Und als er das 5. Siegel bricht, Kapitel 6, Vers 9, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, und des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen. Und sie hatten, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du nicht, rächst du uns nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Was ist ein weißes Gewand? Eben Sündenvergebung, die Gerechtigkeit Jesu. Ja. Er herrscht darüber. Ja. Nichts geschieht in dieser Welt, was nicht über den Schreibtisch Jesu geht. Und wenn er sagt nein, dann wird auch kein Stern unseren Planet treffen und wir werden vergehen. Wenn er sagt nein, wird keine Hungersnot kommen und uns dahin raffen. Wenn er sagt nein, wird kein Wasser uns überschwemmen. wird uns keine Klimaveränderung auslöschen. Wenn er sagt, ja, dann wird es geschehen. Und dann wird ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Wenn er sagt, ja. Okay? So. All die, die in dieser Zeit sterben, was bekommen sie? Die Gerechtigkeit Jesu. Ewiges Leben. Und die sagen, bis wann, Herr, bis wann? Es reicht doch mit der ganzen Chose hier. Wie lange erträgst du noch diese Bösen? Und schaut mal, was er sagt. Und es wurde ihnen gegeben, in jedem weißes Kleid. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten. Nur nebenbei, von wegen, dass sie schlafen, gell? Die schlafen nicht, den seligen Schlaf. Sonst können sie nicht fragen. Bis wann? Bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, denn ebenso wie sie getötet werden sollten. Von wegen, wir werden von der Trübsalzeit befreit. Das sind immer die anderen, genau. Okay. Jetzt kurz zurück. Oder, nein, ich lese noch zu Ende, Vers 12. Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz, und wie ein Herrner sagt, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind. Seine Feigen abwirft, und der Himmel schwand dahin, und wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde von ihnen vor ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Wer ist das? Jesus. Und von dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag bestehen? Was wird uns hier beschrieben? Wenn ich das jetzt lese, an was denkt ihr? Jesus kommt wieder, und was geschieht mit der Schöpfung? Ist vorbei. Was wird uns berichtet? Die Sonne und die Sterne vergehen, der Himmel wird zusammengerollt, oder? Habt ihr das mit mir gerade gelesen? Zumindest habt ihr es gesehen? Oh, guckt mal. Ein Gruß vom Himmel. Ich will auch ein bisschen hören. Also, schaut mal. Guck mal, wir sind Kapitel 6, Vers 12 bis 17. Und das zweite Puzzleteil kommt langsam zum Ende. Das heißt, wir lesen vom Ende. Nachdem ist vorbei eigentlich. Wir kommen hier zum Ende. Aber das Ende ist noch nicht fertig. In dem Kapitel 7 wird uns noch etwas berichtet. Wisst ihr, was in Kapitel 7 berichtet wird? Über die Erlösten. Die überwunden haben, die haben nämlich ein anderes Ende. Die stehen nämlich mit dem Lamm und sind versiegelt. Was sind Siegel? Ja, der gehört, genau. Und die Bibel kennt ein Siegel, gell? Was sagt Paulus im Epheser Kapitel 1, Vers 13 und 14? Mit was werden die Gläubigen versiegelt? Mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir bekommen ein teures Siegel unter Pfand. Das heißt, wer gläubig geworden, bekommt ein Siegel. Er gehört Christus, weil er den Christi Geist hat. Richtig? So, ein Siegel. Ist soweit klar. Was bricht Jesus? Siegel. Also, was machen Siegel? Versiegeln. Jetzt möchte ich euch eine Perspektive geben. Wenn Jesus die Siegel bricht, und jetzt im Kapitel 7 heißt Folgendes, ab Vers 3, und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Was heißt Siegel brechen? Gott sagt, die Erde und Himmel werden nicht vergehen, bis nicht der Letzte, der mir gehört, ein Siegel gekriegt hat. Vernichtet die Erde noch nicht, Das ist ein Rückblick, eine Zusammenfassung. Hier werden uns vorgestellt die Versiegelten. Wie werden sie versiegelt? Durch die Siegel, die uns vorgestellt wird. Ich will das, das ist ein gewaltiges Thema. Ich versuche das so einfach wie möglich euch zu erklären. Woher wissen wir, ob wir versiegelt sind? Woher weißt du, ob du versiegelt bist? So, woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Es gibt ein subjektives und objektives Zeugnis. Das subjektive Zeugnis, der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das kannst du, das kann dir niemand abnehmen, das kann dir niemand wegnehmen, aber das kann unser Herz manchmal in Frage stellen. Aber das ist der Geist gibt, aber es ist sehr subjektiv, richtig? Und es gibt Zeiten, da zweifelt unser Herz daran, ob dieses Zeugnis wirklich vom Geist Gottes ist, okay? Jetzt gibt es ein objektives Zeugnis. Und wisst ihr, was die Bibel von, was sie sagt, was ist das objektive Zeugnis? Wenn wir in Leiden ausharren, wer in Katastrophen, in Leid, in Verfolgung, in Schmerz, in Entbehrungen, in Zeiten der Finanzkrise, in Zeiten des Todes, in Zeiten der Verfolgung, in Zeiten der Not, wer da immer noch an Christus festhält, er ist ein Überwinder. Nicht er überwindet durch das Ausharren. Weil er ausharrt, ist er ein Überwinder, weil der Geist Gottes hat ihn versiegelt. Woher weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Ja, wenn du in deinen schlimmsten Situationen deines Lebens, in deiner Krise, immer noch an Jesus festhältst, würdest du ihm nicht gehören, hättest du dich schon längst losgesagt. Versteht ihr das? Die Zeit der Not dir selbst, dir das Zeugnis gibt, du bist ein, wenn du immer noch an ihm festhältst. Denn wenn du nicht sein wärst, wirst du schon längst weglaufen. Woran sieht man das? Jesus bricht ein Siegel nach dem anderen und es stehen Prüfungen, Läuterungen. Denn das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Und wisst ihr, dass das Gericht schon lange angefangen hat im Haus Gottes? Das heißt, durch Verfolgungen, durch Nöte, durch Sterben, durch Finanzkrisen, durch all diese Dinge wird sein Volk und seine Gemeinde geläutert, geheiligt, gereinigt. Und am Ende stehen sie da als die Versiegelten. Das heißt, das, was für die Welt Gericht ist, ist für uns Läuterung, Erprobung, Versiegelung. Das ist das ganze Thema, Kapitel 4 bis 7, ist Siegel. Sieben Siegel. Wie bringt Jesus seine Gemeinde aus Kapitel 3, 1 bis 3, die alles andere als rein ist, wie bringt er sie dazu, dass sie versiegelt werden? Wie heiligt er sie? Er lässt sie durch Trübsal gehen. Er lässt sie durch Trübsal gehen. Und schaut euch die Kirchengeschichte an. Die bekommt dieses Zeugnis. So gehören diese Dinge hier zusammen. Die Zeit ist rum. Die Zeit ist rum. Ich ende Kapitel 7. Über Zahlen verstehen und nicht zählen hab ich euch gezeigt. 144.000. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen daran erinnern. Ja? Das ist nicht wieder Juden. Und dann über diese Thematik habe ich mit euch gesprochen. Ja, genau, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Ich möchte diesen Nachmittag so beenden, indem ich euch vorlese. Ich lese euch einfach Kapitel 7 durch, okay? Das ist was Herrliches. Und nach diesem sah ich, wir waren Vers 3, und sagte, schadet nicht der Erde und dem Meer und den Bäumen, bis wir die Kinder unseres Gottes an ihren Stirn versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der versiegelten 144.000. Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000, und da gibt es Ruben, Gad, Aser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Sebulon, Josef und Benjamin, versiegelte. Und dann kommen wir da hinein, wo man sagt, oh, da fehlt ja einer und so weiter. Aber jetzt Vers 9. Und nach diesem sah ich siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus jeden Stämmen und Völkern und Sprachen, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen, und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und die Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach mit mir. Diese mit weißen Gewändern bekleidet. Wer sind sie? Woher sind sie gekommen? Und er sprach zu mir, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht mit dem Blut des Lammes. Des Lammes. Das heißt, sie sind gläubige Christen. Mit dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Und jetzt schaut mal. Und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm ist in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wann wird das sein? Vollendung. Schaut mal, wie Kapitel 7, 4 bis 7, beginnt vor der Schöpfung und wo hört es auf? Aber der Fokus ist hier auf den Versiegelten. Der Fokus ist nicht so sehr auf den Teufel und auf den Antichristen, das ist nicht der Fokus. Hier geht es um Menschen, um die, die gläubig werden und Ungläubige, Ungläubige. Die Ungläubigen sagen, oh Katastrophe, der Zorn des Lammes kommt, fallt über uns Berge, verbergt uns, wir können nicht vor ihm bestehen. Die Gläubigen, was machen die? Halleluja, sie beten ihn an und sagen, wow, würdig bist du. Und dann sagt er, die werden nie mehr weinen. Seht ihr das? Das ist Kapitel 7, eine, die aufhört. Die ist fertig. Das heißt, wenn man Kapitel 4 bis 7 verstanden hat, hat man schon mal die Offenbarung einmal durchgelesen. Das heißt, man hat es mal einmal durch. Ja, jawohl. Ja. Jawohl. 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 Wem es gegeben ist, der höre. Der höre. Ich bete. Und danke dir, Jesus, vom Herzen. Ich kann jetzt nicht anders, als dich anzubeten für diese herrliche Nachricht, für diese gute Nachricht, für das Evangelium. Du bist der Sieger. Und all die mit dir sind, all die, die in sind, all die, die in dir sind, sind versiegelt, sind versprochen. Und was du versprichst, das hältst du. Ich preise dich darüber.